mit Barbara Zeithammer.
Herzlich willkommen zu einer Sendung zum Thema Funde aus der Tiefkühltruhe der Geschichte. Das ewige Eis in Zeiten des Klimawandels. Weltweit schrumpft es und es gibt frei, was darin vor Jahren, Jahrzehnten oder Jahrtausenden verschwand. Ötzi, der Mann aus dem Eis, 5300 Jahre alt, am 19. September 1991 entdeckt, ist bis heute eine Sensation. Aber seit 10, 15 Jahren häufen sich die Funde. Eine neue Wissenschaftsdisziplin ist entstanden, die Gletscherarchäologie. Und ihr führender Vertreter in Österreich, Harald Stadler, ist heute in Punkt 1 zu Gast im Studio in Innsbruck. Schönen guten Tag, Herr Professor Stadler.
Guten Tag.
Sie sind Universitätsprofessor an der Universität Innsbruck und leiten am Institut für Archäologie den Bereich Mittelalter- und Neuzeitarchäologie und befinden sich in Tirol im Hotspot der Gletscherarchäologie in Österreich, wenn man das so sagen darf.
Ja, das ist richtig. Es gibt mehr als 800 Gletscher in Tirol, die uns vor viele Aufgaben stellen.
Ich hätte Sie schon im Sommer gerne einmal eingeladen. Wir haben auch schon über einige Wochen miteinander kommuniziert, aber im Sommer ist Hochsaison in der Gletscherarchäologie.
Ja, der Sommer ist es eigentlich nicht, es ist eher der Herbst. Die Saison beginnt eigentlich mit Ende Juli, August, September, teilweise auch noch in den Oktober. Und das macht die ganze Sache ziemlich kompliziert, weil man eben nur ein sehr, sehr kleines Zeitfenster hat, das dann natürlich auch vom Wetter geprägt ist. Und ja, man müsste eigentlich einen Hubschrauber haben und ich suche ja schon seit langer Zeit um einen Diensthubschrauber an, der mir natürlich nicht genehmigt wird, um eben schneller vor Ort sein zu können.
Sondern wie kommen Sie dann auf die Berge? Zu Fuß?
Zu Fuß. Es gibt da natürlich hilfreiche Kräfte unter den Bergrettungsleuten, die das vorab klären, ob das Wetter günstig ist, ob der Aufstieg möglich ist. Aber das findet dann auch hauptsächlich am Wochenende statt und wird dann immer wieder vom schlechten Wetter unterbrochen, sodass eben viele Termine nicht durchgeführt werden können.
Diese angesprochenen Probleme Wetter und diese sehr kurze Zeitspanne sind nur einige der Herausforderungen Ihrer Disziplin, von denen Sie uns noch erzählen werden. Zunächst möchte ich noch kurz einen Rückblick auf den Sommer und frühen Herbst wagen. Es war meteorologisch gesehen laut Statistik der drittwärmste Sommer seit Messbeginn. Was ist denn Ihre Bilanz? Wie haben Sie die Gletscherwelt erlebt?
Na, es waren mehrere Termine, die angepeilt wurden. Bedauerlicherweise konnte keiner davon durchgeführt werden. Bloß die Bergrettung Bregratten, also konnte das Umbalkäs begehen und eben wieder Teile von dieser notgelandeten U-52, also bergen. Sonst sind wir bedauerlicherweise nicht zum Einsatz gekommen.
Die U-52 ist ein Flugzeug, das 1941 am 4. Jänner notlanden musste auf dem Umbalkäs, diesem Gletscher. Und Sie haben das von Anfang an wissenschaftlich erforscht und haben diese Trümmerteile, die da plötzlich aufgetaucht sind, so um das Jahr 2000 herum war das?
Ja, soweit ich weiß, also 2002, aber da hat es schon Vorarbeiten gegeben, eben durch die Bergrettung, also Bregratten. Und ich bin vor der Herausforderung gestanden, dieses Trümmerfeld entweder als Müllhaufen oder als wesentliche Möglichkeit für Erkenntnisse der Neuzeitarchäologie zu erklären. Ich habe mich für Zweiteres entschieden, nicht wissend, was alles da auf mich zukommt. Die U-52 hat ca. 30.000 Teile. Wenn sie dann versinkt und dann durch den Gletscher nach unten gerissen wird, ist sie auf annähernd 100.000 Teile, hat sie sich dann ausgeweitet. Und die dann zu dokumentieren und wissenschaftlich in den Griff zu kriegen, war dann tatsächlich eine sehr große Herausforderung.
Und das auf 2650 Metern Seehöhe. Ich habe gelesen in einem Ihrer Berichte, es hat noch nach Rasierwasser geduftet.
Naja, das ist ja im Endeffekt die Aufgabe des Archäologen, sich also mit den Objekten zu beschäftigen, den Objekten der Mannschaft. Wir haben im Team also ja nicht nur Archäologen, sondern eben auch Zeithistoriker Flugzeughistoriker, die sich also mit den Flugzeugteilen beschäftigen. Und unsere Aufgabe war es eben, sich mit den Ausrüstungsgegenständen, persönlichen Habe der Besatzung zu beschäftigen. Und tatsächlich war also neben Ausrüstungsteilen wie Kleidung, Verpflegung, eben dann auch Rasierwasser dabei, das tatsächlich noch geduftet hat. Was ja kein Wunder ist, nicht? Und das ist ja, das machte die Gletscherarchäologie oder diese Fundumgebung so interessant, weil sich eben sämtliches Material perfekt hält und ausgezeichnete Fundbedingungen vorherrschen.
Nur wenn es dann taut, wenn es aus dem Eis apert, dann ist Eile geboten.
Das ist eben das Hauptproblem, nicht? Also, nämlich die Beobachtung, das Monitoring. Man muss dann sehr rasch handeln, weil vor allem das organische Material dann relativ rasch vergeht. Und dann beginnen ja eigentlich die Probleme, weil so groß die Freude ist, wenn man eben diese Dinge entdeckt, so schwierig wird das dann in der Aufbewahrung, in der Bergung und dann in der Langzeitkonservierung.
Funde aus dem Eis stehen heute auch klanglich im Mittelpunkt und wir tauchen direkt in die Musik, wenn man sie so nennen kann, aus den Gletschern ein. Jana Winderen ist eine Künstlerin aus Norwegen, die diese Geräusche, Klänge eingefangen hat mit ganz speziellen Mikrofonen und kam vor 10 Jahren auf die Idee, das zu machen. Da war sie auf dem Vatnajökull, dem größten Gletscher Islands, und hat eines ihrer Mikrofone dort in den Gletscher hinein versinken lassen und diese seltsamen Geräusche gehört, Rumoren aus der Tiefe, dass sie nicht zuordnen konnte und dass sie begeistert hat, wie sie in einem Interview erzählt.
I walked up to the glacier Vatnajökull with some hydrophones and microphones. And as I was putting the hydrophones inside of the glacier itself, I started to hear this enormous rumble, and I wasn't aware where is the sound coming from. But then I realized it was the glacier itself, you know, and they are like huge living organisms.
Gletscher sind wie große lebende Organismen, sagt Jana Winderen und hat seither viele Gletscher besucht in Norwegen, Island und Grönland und ihre sensiblen Hydrophone bis zu 60 Meter in das Eis gesenkt. 2010 hat sie die Aufnahmen auf ihrer ersten CD herausgebracht, Energy Field, preisgekrönt bei der damaligen Ars Electronica. Funde aus den Gletschern, ihr Fließen, Rumpeln und Donnern, die Norwegerin Jana Winderen hat es eingefangen. Punkt 1 heute zum Thema Gletscherarchäologie mit dem führenden Experten dieser noch sehr jungen Disziplin, Harald Stadler von der Universität Innsbruck, im Studio in Innsbruck. Und wenn Sie sich an der Sendung beteiligen möchten, 0800 22 69 79 ist die Nummer zu uns in die Sendung, wie immer kostenlos aus ganz Österreich, oder Sie schreiben uns ein Mail an punkt1@orf.at. Harald Stadler, es heißt, oder man liest, dass es im Hitzesommer 2003 so richtig angefangen hätte mit der Gletscherarchäologie. Da ist zum Beispiel in der Schweiz ein Stück Birkenholz aufgetaut, weit jenseits der Baumgrenze. Und es war in Bahnen zugeschnitten, mit Nahtlöchern versehen und hat sich als die Reisetasche eines Jägers herausgestellt. 2800 vor Christus muss sie dort gelandet sein. Und dann das Flugzeug, die U-52, von dem Sie schon erzählt haben, aber auch Funde aus der jüngeren Zeit, mit denen Sie sich beschäftigt haben.
Ja, es ist eigentlich war der Punkt der, nicht, dass er wieder Ötzi gefunden worden ist, hat man dann eben auch Ausschau gehalten nach Objekten, nicht, die in irgendwelchen Museen im Depot gelegen haben, die eben auch aus dem Gletscher gekommen sind. Und so bin ich eben auf einer Fahrt von Innsbruck nach Bozen zusammen noch mit Professor Spindler auf die Idee gekommen, dass ja in Osttirol ja auch solche Objekte vorliegen, und habe mich eben an diese Ausrüstungsgegenstände eines Wilderers oder Jägers erinnert und die dann also im Heimatmuseum Matrei auch gefunden und dann weiter recherchiert und bin dann eben draufgekommen, dass es sicher um die Ausrüstungsgegenstände einer Gletscherleiche handelte, die 1829 also eben dort verschwunden ist und dann im 20. Jahrhundert wieder ausgeappert. Und ich konnte auch noch ein Foto ausfindig machen und das dann umgehend publizieren. Das sind eben diese Funde, die also im Gletscher also verschwinden und die dann meistens also 100 oder 200 Jahre alt sind. Das war das Erste. Und das Zweite dann, nicht, also wie dann in einem weiteren Hitzesommer dann die Leiche von Buenaventura Scheidnagel aufgetaut ist, habe ich dann das schon als akademische Arbeit an die Frau Veit vergeben, die dann eben diese Arbeit geschrieben hat zu dieser Verschwindgeschichte dieser Person, die also in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts also verschwunden ist.
Der Herr Scheidnagel war Lehrer aus Ebenhofen, 36 Jahre alt, bergerfahren eigentlich, Ehemann und Vater von 5 Kindern und kam von dieser Bergtour nicht zurück. Und 65 Jahre später, 2004, haben Sie dann die traurige Gewissheit gehabt, dass er verstorben ist. Und Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Trauer fordert Gewissheit über den Umgang mit Gletscherleichen in der Archäologie.
Ja, das Buch habe nicht ich geschrieben, sondern das hat eine Studentin, also die Frau Veit und der Herr Nicolussi, aber die Idee stammt also von mir, nicht also, und auch der Titel Trauer fordert Gewissheit, weil es die berührendste Buchpräsentation, die ich bisher durchführen durfte, wenn eben ein Kind seinen Vater eben nach 65 Jahren so in Teilen also wieder findet und damit ein Kreis geschlossen ist. Und das war also, haben wir in Galtür durchgeführt und war eine sehr, sehr berührende Präsentation, die uns gezeigt hat, dass Archäologie auch in diesem Bereich wichtig ist und einen Kreis schließen kann.
Dazu vielleicht noch eine andere Geschichte aus dem Jahr 1949. Auch da bricht in Osttirol ein Mann zu einer Wanderung in die Berge auf und kommt nicht mehr zurück. Und er hinterlässt eine Frau, Aloysia P. aus Lienz, mit einem unehelichen Kind. Und es stand der Verdacht im Raum, der hat sich aus dem Staub gemacht. 2003 hat man ihn gefunden in einer Gletscherspalte. Er ist abgestürzt und in seiner Tasche fand man die Verlobungsringe. Also das sind schon Einzelschicksale, die durch Recherchen, auch durch kriminalistisches Gespür vielleicht, wie im Fall des angesprochenen Wilderers, dann ja sehr berührende, zu einem berührenden Ende kommen im Grunde.
Ja, nicht nur zu einem berührenden, sondern eben auch, dass etwas aufgeklärt wird, eben durch das Objekt. Also, weil dadurch, dass er diese beiden Eheringe bei sich hatte, konnte noch zwar zeitverzögert geklärt werden, dass er sich nicht aus dem Staub gemacht hat, sondern sehr wohl ernste Absichten hatte, nicht, die eben über diese Ringe dann dokumentiert sind.
Und seine damalige Verlobte hat ihn identifiziert?
Ja. Das ist eben so ein Bereich, da muss man eben auch aufpassen, nicht? Also, dass man zu sehr also in den privaten Bereich hineinkommt. Bei der Familie Scheidnagel hat das sehr gut funktioniert, weil die ganze Familie also mitgemacht hat. Aber ich kann auch durchaus verstehen, dass jemand eben in seine Privatsphäre nicht ein, dass jemand nicht will, dass er in die Privatsphäre eingedrungen wird. Und das kann ich verstehen und ist zu akzeptieren.
Herr Professor Stadler, Sie haben es vorher schon angesprochen, Ötzi, der Mann aus dem Eis, die älteste erhaltene Gletschermumie überhaupt. Wir haben in Bozen Herrn Albert Zink in der Leitung. Er leitet das Institut für Mumienforschung Eurac Research in Bozen, dass ich es rausbringe.
Ist ein lieber Kollege.
Und ich begrüße ihn sehr herzlich in der Sendung. Guten Tag, Herr Zink.
Ja, schönen guten Tag und schönen Gruß auch an den lieben Kollegen Harald.
Wunderbar. Sie beschäftigen sich an Ihrem Institut ausschließlich mit der wissenschaftlichen Arbeit an Mumien und vor allem der Weiterentwicklung der Konservierungstechniken. Jetzt haben wir kurz schon darüber gesprochen, wie schwierig es ist, dass etwas, das einmal aufgetaut ist, zu bergen, auch zu bewahren, bevor es verwest und verwittert.
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt und das sieht man ja auch beim Ötzi sehr gut. Da muss ein sehr großer Aufwand betrieben werden, ihn entsprechend auch zu konservieren. Er ist ja seit 1998 nach Bozen kam in einer speziellen Kühlkammer untergebracht unter speziellen Bedingungen, die in etwa sozusagen die Gletschersituation simulieren. Es ist natürlich auch ein extremer hoher Kostenaufwand und der rechtfertigt sich natürlich auch dann nur, wenn sich sozusagen auch wieder durch die Ausstellung und so weiter und in Anführungszeichen Vermarktung auch wieder da das Geld dann wieder zurückkommt.
Und wie steht es um die Weiterentwicklung der Konservierungstechniken?
Ja, es steht sehr gut. Also es ist uns eine große Herausforderung, die Konservierung auch weiter zu optimieren, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist sehr aufwendig. Man muss den Ötzi beispielsweise alle 2 Monate einer Sprühbehandlung unterziehen, weil er immer noch dazu tendiert, Wasser abzugeben, Feuchtigkeit abzugeben, also auszutrocknen. Und wir wollen jetzt mal gründlich forschen, ob es vielleicht Alternativen gibt, die auch etwas praktikabler sind und vielleicht auch kostengünstiger. Immer natürlich mit der Maßgebung, dass der Ötzi wirklich auf lange Zeit gut konserviert bleibt.
Man hat ja in den letzten Jahren ganz Erstaunliches über den Ötzi herausgefunden, wie er aussah, wie schwer er war, rund 50 Kilo, welche Haarfarbe, Augenfarbe. Man hat sogar versucht, seine Stimme zu rekonstruieren und in Tirol noch lebende Verwandte aufgespürt.
Ja, das mit den lebenden Verwandten, das möchte ich nicht einschränken. Das kann man eigentlich so nicht behaupten. Wir suchen keine lebenden Verwandten, sondern wir wollen verstehen, sozusagen, was aus der Bevölkerung, die der Ötzi angehört, geworden ist, ob die, inwieweit die aufgegangen ist in der heutigen europäischen Bevölkerung oder ob sie verdrängt worden ist. Und es stimmt schon, dass sich noch Spuren finden. Also es finden sich gewisse Übereinstimmungen, auch mit noch lebenden Personen. Aber man kann daraus keine enge Verwandtschaft ableiten. Also man hat keine Urenkel von Ötzi vorliegen, sondern nur Menschen, die auf einen gleichen gemeinsamen Vorfahren gleich zurückgehen. Und alles andere ist da ein bisschen zu viel des Guten sozusagen.
Bei 5300 Jahren eine entfernte Verwandtschaft ist ja auch vielleicht schon ganz interessant. Jetzt liest man dadurch, dass sich die Funde von menschlichen Überresten aus Gletschern in den letzten Jahren häufen oder zumindest sehr viel mehr als früher. Jetzt liest man, vermutlich ist Ötzi zwar eine ganz besondere Gletschermumie, aber er wird nicht der einzige bleiben. Wie schätzen Sie das ein, Albert Zink?
Ja, es wird in der Tat immer wieder an uns herangetragen, dass man jetzt sozusagen mit den abschmelzenden Gletschern, der Klimaveränderung jetzt reihenweise Mumien finden würde. Davon würde ich nicht ausgehen, weil natürlich viele Umstände zusammengekommen sind, dass Ötzi auch wirklich dort liegen geblieben ist, dass er nicht mit dem Gletscher transportiert worden ist, dass er nicht vielleicht auch wirklich durch die Kräfte da zermalmt worden ist. Es kann durchaus sein, und damit rechnen wir schon und hoffen auch sehr, dass vielleicht noch die eine oder andere Mumie auch aus älteren Zeiten zutage kommt. Und das wäre wirklich sehr schön, um einfach bessere Vergleiche zu haben. Aber ich glaube, man kann nicht wirklich damit rechnen, dass jetzt, sagen wir mal, Hunderte von Mumien in den nächsten Jahren hier heraus apern aus dem Eis.
Albert Zink, Sie haben einen interessanten oder sehr relevanten Punkt angesprochen, nämlich die Fundstellen. Das ist ja auch etwas, womit Sie sich, Herr Professor Stadler, intensiv beschäftigen müssen, weil nur weil ein Gletscher irgendwo ist, heißt es ja noch nicht, dass man darin auch etwas finden kann. Im Gegenteil, die Gletscher bewegen sich. Wir haben es in der Klanginstallation, wenn man es so nennen möchte, gehört. Sie rumpeln und rumoren und das heißt natürlich, sie zermalmen alles, was unter ihnen ist oder in ihnen.
Naja, durch die Fließbewegung kann schon sehr vieles eben kaputt gehen, aber auch die, wir sind ja als Archäologen gewohnt, also Reste zu bearbeiten, sodass es für uns natürlich der Idealfall ist, wenn so eine Situation auftritt, wie es bei Ötzi war, aber man muss natürlich auch mit dem anderen arbeiten können.
Ötzi lag in einer Mulde und der Gletscher zog über ihn hinweg. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, kurz zusammengefasst ist das richtig, ja.
Und Albert Zink, in Südtirol arbeitet man da auch verstärkt an der Vorhersage von potenziellen Fundstellen?
Eigentlich nicht. Wir haben zwar auch ein Institut für Fernerkundung, aber da ist es noch sehr schwierig über Satellitenbilder, auch wenn die Auflösung immer besser wird, damit vielleicht zu hoffen, Mumien entdecken zu können, weil sie sich einfach so von der auch Wärme oder ähnlich nicht vom Eis unterscheiden, weil sie schon so lange tot sind. Wir warten drauf und hoffen, dass eben unsere Kollegen aus der Archäologie wieder etwas findet und uns dann heranträgt und wir das dann weiter untersuchen können.
Ich habe gelesen, man erwartet doch in etwa 4000 Mumien zu finden im Rahmen der Alpen. Das klingt jetzt so, als wäre das eine gewagte Schätzung nach Ihren Aussagen.
Jetzt Albert oder ich?
Erst Sie bitte, Herr Professor Stadler. Wir können uns ja nicht sehen, deswegen
okay,
ist das etwas.
Ja, es ist so, diese 4000 beziehen sich auf die Toten aus dem Ersten Weltkrieg. Im Bereich also Ortlergebiet etc. Für das gesamte Alpengebiet also würde ich keine Schätzung wagen. Da müssen wir einfach ganz, ganz akribisch also arbeiten. Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, mit den Hüttenwirten, mit den Leuten, die also beruflich und privat eben dort oben unterwegs sind, also noch enger suchen. Vielleicht auch mit Satellitenmöglichkeiten, also die verfeinern und dass wir auch den Zugang dazu bekommen, um eben dieses Monitoring also noch zu verbessern und zu verfeinern. Das wäre so das Ziel. Vielleicht auch in Form eines temporären also Institutes, das sich ausschließlich diesem Bereich also widmen könnte. Das wäre so mein Wunsch ans Christkind.
Herr Albert Zink, in Bozen am Institut für Mumienforschung, erforschen Sie da auch oder untersuchen Sie da auch Mumien jüngeren Datums?
Ja, wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Mumien. Also wir untersuchen auch Mumien beispielsweise aus Kirchengrüften, die oft auch eben nur 100 bis 200 Jahre alt sind. Wir hatten auch schon mal die Gelegenheit, einige Opfer des Ersten Weltkriegs eben von der Ortlerfront zu untersuchen. Wobei es eher darum geht, auch zu verstehen, wie hier der Mumifizierungsprozess abgelaufen ist und vielleicht sogar auch dann die entsprechenden Behörden bei der Identifizierung zu unterstützen. Und wir untersuchen auch Mumien beispielsweise in Südamerika und sie reichen ja von ein paar hundert Jahren bis auch viele tausend Jahre zurück. Also wir versuchen möglichst Mumien weltweit auch abzudecken.
Ich möchte noch einen Anrufer in die Sendung bitten. Herr Kurt, schönen Nachmittag.
Ja, grüß Gott, hier ist der Herr Kurt. Die Sendung hat mich sehr interessiert. Ich war früher sehr viel in den Bergen und ich habe mein Tourenbuch hervorgeholt und habe drin gelesen, am 29. August 1982, da war ich mit meinem Bruder unterwegs in den 600er Dolomiten. Es war ein Sonntagmorgen, es war sehr kalt. Wir sind aufgestiegen, wir sind mit der Telekabine auf die Rotwandwiese gefahren und aufgestiegen über Burgstall auf die Rotwandscharte zur 16er Rotwand. Und da habe ich dann Stehen, Jause und Knochen im Gletscher gefunden. Nachdem wir aber ein Ziel noch gehabt haben, die 16er Rotwand und dann hinunter zu der Bertihütte gehen wollten, habe ich mir gedacht, das sind sicher Knochen vom Ersten Weltkrieg, von Soldaten, die verstorben oder getötet worden sind.
Und darf ich Sie fragen?
Ja? Der 16er Rotwandscharte.
Und Herr Kurt, haben Sie die mit den Knochen irgendwas gemacht? Haben Sie sie liegen lassen oder mitgenommen?
Ich habe sie liegen gelassen. Wir sind schon dorthin gegangen an die Stelle, wo der Gletscher zu Ende war. Und es war schon Sommer, auch obwohl es kalt war, war das nur Eis im Grunde genommen. Und da sah man solche Knochen von, ich kenne mich ein bisschen mit der Biologie schon aus, ich habe angenommen, das waren Rippenbögen.
Mhm. Herr Stadler,
und die sind am Fuße des Gletschers da aus dem Eis herausgeragt.
Herr Stadler, in Innsbruck, was ist Ihre Einschätzung?
Naja, es ist erstens so nicht, dass 600 Dolomiten, da wäre dann also mein Kollege Hubert Steiner zuständig, der eben also die Gletscherarchäologie also in Südtirol also ausgezeichnet also betreut, und der müsste im Endeffekt verständigt werden, also rein vom Gesetz wegen, weil ja auch dieser Fund für ihn interessant sein wird. Und das wäre interessant, wenn sich der Herr, der sich jetzt eben gemeldet hat, eben auch dort melden könnte, nicht? Also um dann die Daten also aufzunehmen und die Datenmenge dann zu vervollständigen.
Vielleicht geht es aber mehreren Hörerinnen und Hörern, so wie dem Herrn Kurt, der uns gerade angerufen hat. Und Sie haben vor Jahren mitunter, so wie er 1982, das ist lange her, Knochen gesehen, gefunden. Soll man sich dann auch melden?
Ja, natürlich. Also das wäre ja das Ziel. Also wir haben ja letztes Jahr also durch einen Mitarbeiter, Thomas Bachnetzer, nicht, einen Folder erstellen lassen zu Fundmeldungen, die wir dann eben also wirklich also auf vielen Hütten also verbreitet haben. Aber Gott sei Dank gibt es ja eben auch das Medium Radio, und vielleicht kommen noch mehr solche tolle Fundmeldungen vielleicht auch also in Tirol zustande.
Vielen Dank, sage ich an Albert Zink vom Institut für Mumienforschung in Bozen. Hören Sie uns noch, Albert Zink?
Ja, ich bin noch da.
Wunderbar, es ist so schwierig, wenn man sich nicht sieht.
Ist okay. Ja, das stimmt.
Das stimmt, ja. Gut, schöne Grüße nach Bozen.
Ja, vielen Dank und schöne Grüße auch.
Dankeschön und eine gute Fahrt weiterhin. Vor 10 Jahren wurde das Institut für Mumienforschung in Bozen gegründet, das Albert Zink leitet. Und 10 Jahre ist es auch her, dass die norwegische Künstlerin Jana Winderen zum ersten Mal eines ihrer Mikrofone in einen Gletscher gehängt hat. Wir hören heute Ausschnitte aus ihren Aufnahmen Energy Field. Jana Winderen versenken wir uns in die Gletscher und Eismeere. Und in Punkt 1 mit Harald Stadler von der Universität Innsbruck im Studio in Innsbruck zu Gast in das Thema Gletscherarchäologie. Herr Professor Stadler, Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Rolle der Bevölkerung ist eine ganz wesentliche. Wanderer, Kletterer, wer auch immer in den Bergen unterwegs ist, sie arbeiten mit der Alpinpolizei zusammen, mit Hüttenwirten, der Bergrettung. Man ist auf Hilfe angewiesen in so einem riesigen Fundgebiet wie den Gletschern.
Ja, allerdings. Ich sag, und es ist eben ganz, ganz wichtig, eben diese Kontakte aufzubauen und dann vor allem auch zu halten. Und da kommen ja noch andere Leute auch dazu, Mineraliensucher, sogenannte Strahler, nicht? Also die also wirklich abseits der Wege eben auch gehen und auf Objekte stoßen können, die also für uns interessant sind.
Und der Zufall spielt immer eine recht große Rolle. Sie sind ja auch Hochgebirgsarchäologe. Daraus ist die Gletscherarchäologie eigentlich entstanden, kann man sagen.
Ja, es ist dann nur etwas höher dann noch. Nicht? Also, aber Hochgebirgsarchäologie, ich habe 1991 also angefangen, also am Hirschbühel, also nach Rückständen mittelsteinzeitlicher Jägerrastplätze zu suchen. Das ist auch erfolgreich also gelungen. Und dann hat man sich also mit dem Ötzi dann also weiter in die Höhe hinaufgearbeitet. Und für mich war dann die Frage, dass nach dem Ötzi, nach dieser Hype, nach diesem wirklich ganz fantastischen Dingen, die hier passiert sind, vor allem auch für die Archäologie, dann die vor allem der Archäologie, in der Hochgebirgsarchäologie, einen ganz neuen Schub verliehen hat, auch was Infrastruktur anbelangt, dann hätte man eben hier weitermachen müssen und vor allem also in Richtung Struktur auch sehen, was für dieses kurze Zeitfenster, von dem ich gesprochen habe, nicht also für dieses schnell am Ort sein, dass man hier Strukturen schafft, dass man dann auch Strukturen schafft, wenn man die Dinge findet und sie dann vom Berg ins Tal bringt, Kühlmöglichkeiten, Restaurierungsmöglichkeiten, wie eben Herr Zinke eben schon angesprochen hat. Es geht ja nicht nur um Gletschermummen, es geht ja auch um anderes Material, nicht also das organische Material, das es eben einen hohen Zeit- und Kostenaufwand erfordert. Und wenn uns diese Relikte etwas wert sind, dann müssen wir eben auch in die Tasche greifen.
Eine 5000 Jahre alte Lederhose, eine 4000 Jahre alte Proviantdose, die zeigt, dass man schon in der Bronzezeit jenes Getreide verzehrt hat, das heute im Vollkornbrot ist, oder Artefakte aus der Jungsteinzeit. Punkt 1 heute zum Thema Gletscherarchäologie und die Nummer zu uns ins Studio ist 0800 22 69 79. Wie immer kostenlos aus ganz Österreich 0800 22 69 79 oder Sie schreiben uns ein Mail an punkt1@orf.at. Mit den Forschungen gewinnt man ja auch grundlegend neue Erkenntnisse, gerade mit der Hochgebirgsforschung, von der Sie, Herr Professor Stadler, gerade gesprochen haben. Kommt man drauf, es ist gar nicht so, wie man lange dachte, dass die Menschen diese gebirgigen, kargen, hochliegenden Gegenden gemieden haben, sondern da ist seit Jahrtausenden werden die begangen und auch benutzt.
Ja, das ist eben wirklich der Durchbruch auch nicht in den letzten 20 Jahren. Nicht, dass es hat immer wieder Einzelfunde gegeben, die dann auch so publiziert wurden. Aber dass gerade dieses Hochgebirge, nicht, dass es sehr, sehr häufig begangen wurde, eben auf der Suche nach Ressourcen. Der Mensch versucht halt sämtliche Ressourcen zu nutzen. Das hat sich erst in den letzten Jahrzehnten ergeben. Und Kollegen, ja, die eben im Alpenbereich also arbeiten, nicht? Also sind jetzt also verstärkt eben auf diesen Zug auch aufgesprungen. Es gibt einen regen Austausch mit Frankreich, natürlich mit der Schweiz und mit Bayern, mit Spanien, aber auch also mit Übersee. Wir haben also letztes Jahr in Innsbruck einen internationalen Kongress durchführen können, also Frozen Pasts, also vier, wo eben also wirklich Kollegen aus aller Welt eben über ihre Entdeckungen, also im Hochgebirge, aber auch was Permafrost anbelangt, also zum Besten gegeben haben. Da gibt es dann auch eine Publikation. Es gibt ein eigenes Journal, Journal of Glacial Ecology, wo jetzt dann aus der Band 3 herauskommt und wo eben auch die in Innsbruck erzielten Ergebnisse dann also publiziert werden.
Also eine etablierte Wissenschaftsdisziplin wie jede andere. Und spannend auch, seit Jahren suchen internationale Forscherteams in den Alpen Spaniens und Frankreichs nach den Überresten von Hannibal, dem Alpenüberquerer.
Naja, das ist so ein heikles Thema, das ich lieber den Althistorikern überlassen möchte. Es gibt ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 6 Routen, auf die eben Hannibal gegangen sein soll. Es gibt auch amerikanische Kollegen, die also in dieser Richtung schon aktiv sind. Ich überlasse das lieber Ihnen.
Sie sind der Spezialist auch für Potschepol. Wer jetzt Potschepol nicht kennt, das ist der Pitschelboden,
ja.
Ein Gebiet in der Gemeinde Ainet in Osttirol, eine Hochebene, auf der sich ein faszinierender See befindet, der Alkuser See, und ja. wo Sie seit 2006 jährlich ja. forschen.
Ja. Naja, das ist einer der faszinierendsten Gebiete. Es hat den Vorteil für die Archäologen, dass er eben per Auto auch erreichbar ist. Damit kann auch das ganze Equipment, das auf 2200 Meter gebracht werden. Und es sind wirklich zwei Ebenen. Die eine heißt also Potschepol oder Pitschetboden. Also das heißt, kommt also vom Slawischen, also nasses Feld. Und dann 200 Höhenmeter darüber dann der Alkuser See, der eben also mit 50 Meter Tiefe zu einem der tiefsten Seen also in den Alpen gehört. Und an beiden Plätzen sind wir eben tätig gewesen. Die Ursache war, dass ein Arzt, als er jung war, dort oben eben Vieh gehütet hat und dabei eben auf eine Steinplatte gestoßen ist, also mit römischen Inschriften. Die ist dann mir dann 2005, 2006 zugetragen worden. Und für mich war dann der Schluss klar, wenn das wirklich römische Inschriften sind. Und das hat sich dann durch einen Experten, den Karl-Heinz Dietz, dann auch herausgestellt. Dann müssen auch andere Strukturen da sein. Und das hat sich dann also mit intensiver Beforschung, mit vielen Helfern und Kollegen, es ist ein interdisziplinäres Projekt, dann als auch richtig herausgestellt. Also wir konnten nicht nur eine Hirtenhütte feststellen, sondern einen weiteren Opferplatz am Potschepol, dann weitere Strukturen, die noch untersucht werden müssen, und dann die Krönung wohl am Alkuser See selbst, dann auch einen Brandopferplatz aus römischer Zeit, also 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus, mit geopferten Schmuck, also hauptsächlich also Fibeln, aber auch Keramik, und inzwischen sind wir auch mit weiterer Keramik in zeitliche Tiefe vorgestoßen, also bis jetzt also ins 10., 11., 12. Jahrhundert, also vor Christus, also mit Keramik.
Auf über 2300 Metern Seehöhe waren schon die Römer, und offensichtlich nicht zufällig oder kurz, sondern haben sich dort länger aufgehalten. Und was sie noch gefunden haben, was einen durchaus verwundern kann, eine Menge Hufeisen.
Naja, da sind wir dann wieder im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Natürlich sind diese Almen bestoßen worden. Also das ist ja der eigentliche Punkt. Es geht also um Almwirtschaft. Wenn es nicht um Bergbau geht, geht es meistens um Almwirtschaft. Es geht darum, also diese Weideflächen in der Höhe zu nutzen und daraus eben Produkte wie eben Milch und Käse zu produzieren, die man also in römischer Zeit ja dann auch ins Tal gebracht hat und an die einzelnen Villen bzw. an das Municipium, Aguntum, dann billig geliefert hat.
Also die Gletscher als Tresore unserer Geschichte, unserer Vergangenheit, das trifft sehr gut. Das ist ja auch ein Ausdruck von Ihnen.
Ja, es ist wirklich ein Tresor, eben, den es eben zu öffnen gilt, so tragisch es allgemein ist. Aber für die Archäologie ist es eben eine Chance, die aus meiner Sicht eben auch genutzt werden muss, und zwar so intensiv wie möglich.
Wir hören jetzt nochmal in die Gletscher hinein, die Norwegerin Jana Winderen aufgenommen hat, auf ihrer CD Energy Field.
Thank you.
Funde aus den Gletschern, Klänge aus den Gletschern. Gletscherarchäologie ist heute Thema in Punkt 1 mit Harald Stadler von der Universität Innsbruck im Studio in Innsbruck. Und wenn Sie sich an der Sendung beteiligen möchten, rufen Sie uns an 0800 22 69 79 oder schreiben Sie ein Mail punkt1@orf.at. Dank der Gletscherarchäologie und Hochgebirgsarchäologie wissen wir, dass Menschen schon tausende Jahre lang mobil in den Gebirgen unterwegs sind. Wir wissen aber auch etwas über die Vergletscherung der Alpen in prähistorischer Zeit, Harald Stadler.
Naja, das ist an und für sich eine Disziplin, die von den Glaziologen bedient werden. Das ist jetzt nicht so mein Thema. Natürlich ist man mit diesen Personen also in Kontakt, also um diese Prozesse zu verstehen. Wir sind hauptsächlich also unterwegs eben an den Rändern und in Kontakt mit ihnen dort zu suchen, nicht also wo am ehesten die Möglichkeit besteht, dass man zu Funden also kommt.
Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Funde von Tieren verschleppt wurden, bevor sie im Gletscher versunken sind oder im Eisfeld versunken sind oder dass Raubgräber unterwegs sind? Ist das ein Problem?
Naja, Raubgräber nicht unbedingt, also wenn man die Gletscher ansieht. Es ist nur so, dass eben durch der Ötzi sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu Recht also erlangt hat, also weltweite. Und jetzt dann viele Personen meinen nicht, wenn sie irgendeinen Fetzen oder ein Bruchstück im Gletscher finden, nicht, dass sie dann gleich also mit einer Fundprämie rechnen können. Das macht die Arbeit für uns etwas komplizierter. Aber zu 90% ist es nicht in dieser negativen Hinsicht der Fall.
Wie sehen Sie denn die Zukunft Ihrer Disziplin eigentlich angesichts der Tatsache, dass die Gletscher schneller tauen als zuvor?
Naja, es ist, wie schon gesagt, also es ist eine große Chance, die wir einfach nutzen müssen. Das heißt im Endeffekt, dass es einen Personalausbau auch geben muss. Also wir haben ja schon ein Projekt also durchgeführt im Rahmen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Schade, dass es nicht verlängert worden ist, aber wir werden wieder einen neuen Antrag schreiben. Und dass es vielleicht noch eine engere Vernetzung mit all diesen Institutionen, die ich heute schon aufgezählt habe, also gibt, nicht? Also eine engere Verflechtung, um das eben flächendeckender, soweit es überhaupt möglich ist, bei diesen großen Flächen durchführen zu können.
Das angesprochene Projekt ist Gletscherarchäologie in den österreichischen Alpen, heuer im März abgeschlossen mit 3 Ebenen und eine davon war auch die Öffentlichkeitsarbeit.
Ja.
Wieso?
Wieso? Ich habe es ja schon betont, nicht? Also es ist ganz, ganz wichtig, weil wir eben so wenige sind, nicht? Dass wir eben die Leute alle irgendwie erfassen können, die eben sich dort oben entweder in ihrer Freizeit oder beruflich aufhalten müssen. Nicht? Also dass diese Informationskette möglichst also eng wird und dass die Informationen zu den Objekten dann möglichst rasch also zum Spezialisten kommen, um eben diese Dinge, die Sie schon angesprochen haben, dass Dinge dann vergehen, dass man das hält und schaut, möglichst wissenschaftlich also in den Griff zu bekommen.
Sie arbeiten ja auch mit dem österreichischen Schwarzen Kreuz zusammen, das sich um die Bestattung der Kriegstoten kümmert und jährlich von 4 bis 6 Funden in etwa spricht. Und mir hat man beim Schwarzen Kreuz gesagt, ich soll Sie auch herzlich grüßen lassen, dass 2016 erstmals ein leichter Anstieg der Funde zu verzeichnen war. Das sind die schon angesprochenen Soldaten, verschollen geglaubten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg.
Ja, es ist so, dass wenn man das Frontgebiet zum Ersten Weltkrieg ansieht, dann ist es natürlich sehr, sehr viel, vor allem der vergletscherte Bereich, also in Südtirol, beziehungsweise also Oberitalien. Es gibt natürlich einen Frontabschnitt auch also in Österreich, also Osttirol also und Kärnten. Dort tauchen auch immer wieder, selten zwar jetzt, entsprechende Funde auf. Also die werden dann also nach Kötschach-Mauthen geliefert und dann von uns wissenschaftlich bearbeitet.
Herr Thür ist unser nächster Anrufer. Schönen Nachmittag, Herr Thür.
Ja, grüße Gott. Ich habe eine Frage an den Herrn Professor, die mir, ja, hat er sowas wie eine Prognose bezüglich ganz bestimmter Regionen oder Gletscher, also dass er sagen kann, wenn dieser Gletscher X sich um die nächsten 100 Meter zurückzieht, dann müssten dort an sich 15 Römer aus Apern oder was auch immer.
Ja, danke, Herr Thür.
Danke für die Frage. Das ist natürlich schön, wenn wir tatsächlich in römische Zeit vorstoßen würden. Da habe ich nicht allzu große Hoffnungen. Natürlich haben wir so ein Programm innerhalb des Projektes erstellt, wo wir einfach die fundverdächtigsten Zonen jetzt herausarbeiten haben lassen. Und die befinden sich dort, also wo ehemalige Übergänge sind.
Also Pässe oder?
Pässe, ja, alte Wege. Und wir haben ja alles gesammelt, was irgendwie eben zu diesen Bereichen zu sammeln war, also an historischen Quellen, an Sagen, an Informationen, an Hinweisen, dass man in Richtung einer Wallfahrt dort tätig gewesen ist. Also wirklich alles an Informationen, um eben das zu qualifizieren, zu quantifizieren. Und da haben wir natürlich also Hotspots, also jetzt einmal für Osttirol und auch also für Teile also von Nordtirol, die wir natürlich also intensiver begehen. Aber das ist es eben nur ein heißer Tropfen auf den Stein.
Und diese Begehungen sind ja auch nicht ganz ungefährlich. Wenn das Eis schmilzt oder taut, können sich Steine lösen. Fürchten Sie sich da, wenn Sie im Gelände unterwegs sind?
Nein, ich fürchte mich nicht, weil ich bin immer sehr gut begleitet, also von Bergrettungsleuten. Also, das sind also wirklich Spezialisten, also, das sind also Freundschaften.